Die heutige Predigt heißt vom Titel her Zerstören oder Vergeben? Fragezeichen. Zerstören oder Vergeben? Ich möchte die ersten zwei Verse aus Lukas 7 uns lesen. Aus Lukas 17, Entschuldigung, genau. Lukas 17, Verse 1 und 2. Und dann lese ich noch den ersten Teil von Vers 3 dazu. Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Vielleicht nur kurz zum Verständnis, man könnte gerade so gut auch sagen, Anstoß, hier ist zugesetzt in Klammern zum besseren Verständnis, Anstöße zur Sünde, wir werden das Wort noch genauer anschauen, man könnte auch sagen, Anstöße zum Straucheln und zum Fallen, jemanden absichtlich zum Straucheln und Fallen bringen wollen. Das ist damit gemeint. Ich bin mir ganz sicher, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang gibt zwischen Lukas Kapitel 16, dem letzten Teil, den wir angeschaut haben, diesen Bericht über den armen Lazarus und den reichen Mann, und dass der Herr Jesus hier weiterfährt und dass es einen Zusammenhang hat mit dem, was er vorher gesagt hat. Das ist ja immer wieder erstaunlich, dieser innere Zusammenhang der Schrift. Alles hängt zusammen. Und es ist nicht einfach ein ganz neuer Gedanke, sondern es ist ein neuer Gedanke, aber es hat einen Zusammenhang mit dem vorhergegangenen. Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, was wir das letzte Mal noch gehört haben, diesen kurzen Exkurs, den wir genommen haben über den Aufenthaltsort der Toten. Diese drei Lebensphasen, die wir angeschaut haben, die jeder Mensch durchgehen wird, ob gläubig oder ungläubig, jeder Mensch wird in seinem Leben durch drei große Phasen hindurchgehen. Und die erste Phase ist die Phase von der Geburt an bis zu seinem Tod. Die Phase des Lebens hier auf dieser Erde. Diese alles entscheidende Phase. Eine sehr kurze Phase im Vergleich. Aber alles entscheidend. Und die zweite Phase vom Tod an bis zur Auferstehung. Und wir wissen, jeder Mensch wird auferstehen. Jeder Mensch wird physisch wieder lebendig gemacht. Und die dritte Phase, die Ewigkeit. Wir haben gesehen, den Unterschied des Totenreiches zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Es gibt einen Unterschied. Das Wort im Alten Testament Sheol und im Neuen Testament Hades meint genau dasselbe. Das ist nicht der Unterschied. Es sind nur ein hebräisches oder ein griechisches Wort. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, in dem alle Menschen im Alten Testament wussten, sie kommen nach dem Tod ins Totenreich. Und wir haben auch gesehen, dass es einen ganz umschriebenen Ort für das Totenreich gibt. Es gibt einen Ort, das ist nicht irgendwie in der Luft verteilt, unsichtbar sind irgendwo die Toten. Es gibt einen umschriebenen Ort des Totenreiches und das ist auch heute so. Und dieser Ort wird immer nach unten gezeigt, unten in der Tiefe der Erde. Der Jesus hat selber gesagt, dass er ins Herz der Erde, ins Innerste der Erde gehen wird, 3 Tage und 3 Nächte, ins Totenreich. So können wir annehmen, dass das Totenreich, die Hölle, im Zentrum der Erde ist. Und nun ist dieser große Unterschied besteht darin, dass das Totenreich im Alten Testament 2 Abteilungen hatten. Eine Abteilung der Verlorenen, der Ungläubigen, der Verdammten, die in die Grube gingen, ein anderes Wort dafür. Und eine 2. Abteilung der im Glauben Verstorbenen, der Väter des Glaubens von Abraham, Noah, allen Vätern, allen Gläubigen des Alten Testamentes. Sie gingen auch, sie wussten, wir gehen und ruhen dort. Jakob hat es mehrmals gesagt, ich will ruhen und ich will meinen geliebten Sohn spätestens dort wiedersehen. Ich werde ruhen im Totenreich. Aber das waren 2 ganz unterschiedliche Abteilungen. Und in Lukas 16 sind wir dem begegnet. Der 2. Ort wird der Schoß Abrahams genannt, wo die ewige Ruhe, Ausruhen, Frieden, Geborgenheit, Trost ist. Und da war es sogar möglich, auf die andere Seite zu sehen. Aber es war eine Kluft dazwischen, die war unüberwindbar. Das haben wir alles gelernt aus diesem Bericht des Herrn Jesus in Lukas 16. Und wir haben dann gesehen, dass es auch einen wesentlichen Unterschied gibt, eben zum Neuen Testament, in dem der Herr Jesus die 3 Tage im Grab, wo er in das Totenreich hinunterstieg, mit Sicherheit auf die Seite Abrahams, in den Schoß Abraham, aber verkündet hat seinen Sieg, proklamiert hat den Sieg von Golgatha und dadurch Satan und den Tod besiegt hat, dass er nicht einfach wieder alleine heraufgestiegen ist aus dem Schoß Abrahams. Er hat alle Gläubigen mit sich geführt und ist Er ist zuerst hinabgestiegen, sagt Epheser 4, und dann hinaufgestiegen und hat die Gefangenen mit sich geführt in die himmlischen Regionen. Und jetzt ist das Paradies nicht mehr der Schoß Abrahams. Das Paradies ist vor dem Thron Gottes in der Gegenwart Jesu Christi für alle verstorbenen Gläubigen. Ihre Seelen sind beim Herrn sofort, sofort dort vor dem Thron, nicht mehr unten. Was für ein wesentlicher Unterschied. Auch das eine Folge des Erlösungswerkes unseres Heilandes. Ist das nicht bewegend, was der Herr für uns getan hat? Und dann diesen weiteren Riesenunterschied über den Zustand der Menschen nach dem Tod, ob gläubig oder ungläubig, ein himmelweiter, es gibt keine Worte, den Unterschied zu bezeichnen. Er ist riesig. Für die Gläubigen, das sofortige Gehen in einen Ort, wo es keine Sünde mehr gibt, wo jegliche Not wegfällt, wo kein Leid mehr ist, kein Böses, alles Böse, er hat keinen Zutritt dort. All diese Dinge, die im Leben, in der ersten Lebensphase hier auf der Erde in Hülle und Fülle unter uns sind, in unserem Leben sind. In Hülle und Fülle. Not und Leid und oft auch Sünde. Aber dort, alles wird weg sein davon. Und wie groß der Unterschied der Ungläubigen ist. Die Gläubigen sind dort getröstet, an einem Platz des totalen Friedens, am am schönsten Platz, den wir uns vorstellen können. Es gibt keinen schönen Platz als in der Gegenwart Jesu Christi, vor dem Thron Gottes. Und dem gegenüber die Ungläubigen, wir haben es etwas mit Schrecken gelesen vom reichen Mann. Kaum hat er seine Augen aufgeschlagen. In der Hölle, da war nur noch Schmerz und Not und Finsternis und Unruhe Tag und Nacht. Unruhe ohne Ende. Ein wahrhaft großer Unterschied. Aber jetzt, das war ja so eine, es gibt nicht viele solcher Stellen in der Bibel, aber das ist ein gewaltiger Blick, den der Herr uns hier gegeben hat in Lukas 16, ins Jenseits. Und wir sollen die Botschaft hören, die er uns sagt. Jetzt ist der Tag des Heils, jetzt können wir noch handeln. Auf dieses Leben kommt es darauf an. Und jetzt im Kapitel 17 legt er den Fokus wieder auf die erste Lebensphase und erinnert uns auch ein Stück weit wieder an das Leben auf dieser Erde des armen Lazarus. Dieses Vorbild für uns. Und da sehe ich den inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was jetzt kommt. Wir haben Lazarus gesehen als Abbild dafür, wie ein Christenleben aussehen kann. Wie ein Leben als Jünger Jesu aussehen kann. Natürlich, nicht alle Kinder Gottes haben einen derart schweren Weg zu tragen, wie dieser gewaltige, treue Lazarus. Und doch wird jedes Kind Gottes einen ähnlichen Weg geführt werden. Wir haben gesehen, seine Armut, sein Ausgestoßen und verworfen und abgelehnt sein. Sein äußerliches Leben, also hier auf dieser Erde, es bestand ja praktisch nur aus Schwierigkeiten, Problemen, Schmerzen. Eben aus den sogenannten bösen Seiten des Lebens. Das sagt Abraham dem reichen Mann auch in der Hölle. Du hast das Gute empfangen. Er aber, Lazarus, hat das Böse empfangen. Und wir haben dort gesehen, das wichtigste Wort in diesem Vers war empfangen. Das heißt angenommen. Das war das Werk des Lazarus. Er hat ja, Herr, gesagt zu diesem Weg. Ich nehme es an. Auch ein großes Vorbild, das Leben von Hiob. Er hat es auch getan. Er hat Gott nicht verflucht und verworfen, als sein Leben nur noch aus Not und Tränen bestand. Er hat ihn nicht verflucht. Oder das Leben von Jeremia. Ja, Herr, wenn du es mir so zubereitest, ja, er hat das Böse empfangen. Fragen wir uns da kurz, wie ist das bei uns? Wie ist es bei mir? Hier und jetzt in meinem Leben. Was habe ich? Und ich bin mir ganz sicher, dass niemand von uns solche Schwierigkeiten, solche Nöte hat, wie Lazarus hatte. Und damit will ich nichts heruntermindern. Wir haben große Nöte auch in unserem Leben und in unserem Umfeld. Aber solche Nöte, wie ein Hiob oder wie ein Jeremia. Also wir können sagen, über alles, wenn wir das sehen, Herr, wie habe ich es gut? Wie habe ich es gut? Und es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, was alles wir Gutes haben, wie gut wir es haben. Und warum haben wir es so gut? In vielen Dingen. Woher kommt dieses Gute? Aus uns selber? Weil wir so gut sind? Es ist alles vom Herrn gegeben. Jede Kleinigkeit des Guten in deinem Leben ist von Gott gegeben. Und wir haben allen Grund, ihm zu danken dafür. Danke, danke, Herr, dass wir es in noch so vielem so gut haben dürfen. Aber wir sollten uns umso mehr freuen an allen schweren Wegen. Denn wir sehen, zu was das es geführt hat im Leben von Lazarus, dieser überaus schwere Weg. Und er wird auch bei uns dazu führen. Es hat zu etwas geführt, das im Leben eines Menschen das absolut Wertvollste ist. Das Köstlichste. Wer sind die wirklich wertvollen Menschen, ihr Lieben, hier auf dieser Erde? Wer sind wirklich wertvolle Menschen? Gläubige. Wer sind die wirklich wertvollen Gläubigen? Wo sehen wir sie in unserem Umfeld? Wo haben wir solche Vorbilder noch? Ein solches Leben, wie Lazarus es führte und ja dazu sagte, und viele andere Beispiele, es führt zu einem gedemütigten Geist. Und es führt zu einem zerbrochenen Stolz. Es gibt nichts Wertvolleres in einem Menschenleben, als dass dein Geist gedemütigt wird und ist und dein Stolz zerbrochen ist. Der Stolz ist der größte Feind Gottes. Und er bringt schlussendlich viele Menschen um in aller Ewigkeit. Ein gedemütigter Geist, ein zerbrochener Stolz, das sind die wertvollsten Menschen. Ich kann euch garantieren, das sind nicht unbedingt die großen geistlichen Leiter. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die 10 oder 50 oder 100 oder mehr geistliche Bücher geschrieben haben. Nicht unbedingt deckungsgleich mit den wirklich wertvollen Menschen, mit einem gedemütigen Geist und dem zerbrochenen Stolz. Was möchten wir? Wie möchten wir werden? Möchten wir auch ein Leben, ein Ziel schlussendlich erreichen, wie der Lazarus? Ich für mich, ich wünsche es mir von Herzen. Lazarus hatte schlussendlich ein Ja zu seinem Weg. Wir kennen ihn nicht früher als in diesem Moment und er hat riesige Kämpfe gehabt mit absoluter Sicherheit. Ein Ja zu haben zu seinem Weg. Aber schlussendlich sehen wir, dass Lazarus zu einem Ja hergekommen ist. Ohne Klagen und ohne Murren. Versteht ihr? Da ist das Ziel erreicht. Den Weg des Kreuzes, den Weg der Verwerfung zu gehen, dem Herrn nach. Mit vielen Kämpfen. Aber schlussendlich ohne Klagen und Murren, weil ich verstanden habe, wie gut dieser Weg ist. Wie gut. Lazarus hat gelernt, nur noch für die Ewigkeit zu leben. Hat er irgendeinen Genuss gehabt? Hat er irgendeine Fluchtmöglichkeit in irgendeine schöne Welt gehabt oder wahrgenommen oder gesucht. Nur die Ewigkeit war vor ihm. Das war sein Ziel. Dafür hat er alles andere zurückgelassen, verachtet. Und viele andere Beispiele könnten wir aufführen, die das auch so praktiziert haben. Durch diese extreme Lebenserfahrung des Lazarus zeigt uns der Herr, dass es möglich ist für einen Menschen, alle Prioritäten in seinem Leben richtig zu setzen. Und der wird es richtig, dieser Mensch wird es richtig setzen, der solche schwierigen Wege geführt wird und ein Ja dazu hat. Der Herr zeigt auch ein wichtiges Grundprinzip hier, nämlich wie der himmlische Vater seine geliebten Kinder erzieht. Wie macht er das? Wie formt Gott uns? Wie bringt er uns zur Vollendung? Es gibt kein kleineres Ziel von Gottes Seite her für uns als das, dass wir vollendet sein werden in der Herrlichkeit. Vollendet. Denn wir sind von Gott geschaffen. Wir sind eine Schöpfung Gottes, geschaffen zu guten Werken, zu einer Vollendung geschaffen. Aber wir sind es nicht im Moment unserer Wiedergeburt. Wir haben einen Weg vor uns. Und am eindrücklichsten hat Gott, der Vater, dies gezeigt, wie er Menschen formt und zur Vollendung bringt. An einer Person, das weitaus eindrücklichste Beispiel. Am Erdenleben des Herrn Jesus selber. Durch Leiden zur Vollendung gebracht. Und damit hat er ein für alle Mal den Weg vorgelegt. Das Prinzip vorgelegt. Genau dasselbe wird für seine Jünger gelten. Durch Leiden zur Vollendung gebracht. Er hat diesen Weg gebahnt als Lamm Gottes. Und seine Jünger folgen ihm nicht auf einem anderen Weg. Nicht auf einer Autobahn, auf demselben Weg, den er vorgelegt hat, auf dem Weg dem Lamme nach zur Vollendung. Das ist das göttliche Prinzip, dem sich der Herr Jesus in seinem Leben hier völlig unterworfen hat, nämlich durch Leiden zur Vollendung. Und dasselbe sagt die Bibel eben über uns, den Weg der Gläubigen in die himmlische Herrlichkeit. Durch viele Bedrängnisse, durch Verfolgung, durch lauter Probleme und durch viel Böses. Das ist der vorgegebene Weg. Aber wisst ihr, in all dem, sind wir hier und jetzt schon geborgen und getragen in unserem Heiland Jesus Christus. Das ist das Geheimnis der tiefen Herzensbeziehung zum Heiland. In diesen Umständen, auf diesem Weg, dem Namen nach, der mit so vielen schweren Steinen gepflastert ist, geborgen und getragen in unserem Heiland. Ich wünsche mir, dass wir alle das mehr erfahren, mehr erleben, diese Herzensbeziehung, dieses Getragensein vom Herrn. Aus den Leiden seiner Kinder, aus ihren Problemen, Nöten und Bedrängnissen, aus allem Bösen, das sich ihnen entgegenstellt, macht Gott Gutes, macht Gott Herrlichkeit. Ein eindrückliches Beispiel im Alten Testament, Josef. Die Zeit reicht nicht, dass wir es lesen, vielleicht nur diesen halben Vers im 1. Mose 50. Da spricht der Gereifte, in vieler Hinsicht bereits zu Gold umgestaltete Heißsporn und stolze, ehemals stolze junge Mann, Josef, der durch diese Schule Gottes gegangen ist, spricht er zu seinen Brüdern, als sie ihn erkannten. Ihr, Kapitel 50, Vers 20, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aus all diesem Bösen, und erzählt es vorher auf, im Kapitel 45. Und dann sagt er, und so bin ich nach Ägypten gekommen, unter diesen Umständen, wegen euren Taten, wegen euren Absichten. 45, Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Nicht die Schwierigkeiten sind so mühsam und so schuld in unserem Leben. Und vielleicht Menschen, die uns Böses tun. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu. Für uns, um uns zu bearbeiten, zu formen, zu verändern. Gott verwandelte alle Schwierigkeiten des kleinen Josef in Gutes. Und zwar für ihn, Josef selber, und für diejenigen, und das ist jetzt das Erstaunliche, für diejenigen, die das Böse getan haben. Und warum wurde es ihnen auch zum Guten? Weil sie es als Sünde erkannten und Buße getan haben und es bereuten. Diejenigen, die das Böse getan haben. Und Gott konnte sie derart segnen und retten. Und dasselbe tat Gott im Leben des Lazarus und für unzählige Märtyrer, für Leute, die wir kennen oder nicht kennen. Und es ist sehr typisch für die Zeit des Neuen Testamentes, dass das Gute bzw. die Herrlichkeit erst nach dem Tod kommt. Sind wir uns dessen bewusst? Das ist ganz typisch für das Neue Testament. Die Herrlichkeit kommt erst nach dem Tod, weil das ein Prinzip des Lebens als Gotteskind ist. Was ist dieses Prinzip? Das Prinzip ist, vom ausharrenden Glauben zum Schauen. Das ist das Prinzip. Wir sind hier nicht im Schauen der Herrlichkeit. Wir sind im Glauben. Und überleg dir einmal, wann praktiziere ich Glauben? Wann üben wir denn Glauben aus? Ja, natürlich in der Not. Im Leid, in den Schwierigkeiten, in der Ablehnung, im Verworfensein. Oder kannst du von dir sagen, nein, nein, wenn es mir gut geht, wenn ich auf den Höhen wandere, dann glaube ich, dann übe ich Glauben aus. Das glaube ich dir nicht. Wir sollen Glauben ausüben. Und dazu brauchen wir Schwierigkeiten. Dazu brauchen wir lauter Hindernisse, wo wir auch wirklich unseren Glauben ausleben können. Jetzt kommt es darauf an. Jetzt stärkt der Herr unseren Glauben. Jetzt kommt er uns nach. Wenn wir es selber nicht mehr im Griff haben, wenn alles zerfällt, wenn alles gegen uns ist, wenn alles kaputt gegangen zu sein scheint, wenn alles sich nicht erfüllt, was ich mir geträumt habe. Oh, hier könnte die Herrlichkeit Gottes beginnen, in deinem und in meinem Leben, genau hier. Und es gibt keinen anderen Punkt, keinen anderen Startpunkt. Heute finden wir so oft genau diese verkehrte Haltung, dass Gläubige, Bekehrte plötzlich vor lauter Schwierigkeiten stehen in ihrem Leben. Und dann kommt der Gedanke sofort, es stimmt etwas nicht mit diesem Glauben. Es kann etwas nicht stimmen. Mein Leben besteht ja nur noch aus Schwierigkeiten und Leiden. Es ist etwas noch unterentwickelt bei einer solchen Argumentation. Und zwar die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus. Und die daraus strömende Kraft für genau diesen Glaubensweg, für den Weg des Lazarus. Was hätte Lazarus an Gutem aufzählen können in seinem Leben? An Frucht, an Herrlichkeit, an Bessersein vor anderen, als umgesetzt haben, als... Er hat Ja gesagt zu diesem Glaubensweg. Und das ist auch unser Weg. Es stimmt sehr wohl mit deinem Glauben, wenn er dir lauter Schwierigkeiten bringt. Es ist sogar das Normale, es ist völlig normal. Aber der Herr trägt das Joch mit dir. Du bist mit ihm zusammengejocht. Und er trägt mit dir. Er lässt uns nicht allein. Noch nie war ein Jünger Jesu auf dem Weg dem Lamme nach in den Fußstapfen des Herrn allein gelassen. Es wird keine einzige Situation, kein einziges Beispiel geben, wo jemand mal sagen kann, und dann hat mich der Herr allein gelassen. Mit Sicherheit nicht. Und jetzt richtet der Herr Jesus den Fokus hier auf eine bestimmte Form von Anfechtungen im Leben des Menschen, insbesondere der Kleinen. Der Mikros heißt das griechische Wort, der Schwachen, der Gläubigen. Und wir wollen dann aus zeitlichen Gründen das nächste Mal dort hier weiterfahren. Wir werden sehen, was diese Anstöße sind. Diese Verführung, dieses absichtliche Pflock Steine in den Weg legen, damit jemand absichtlich stolpert und fällt und verdorben wird. Überaus böse. Das Alte Testament warnt davor. Warnt davor. Zum Beispiel einem Blinden eine Falle auf den Weg zu legen. Einem Tauben, der nichts hört, ihn zu verfluchen mit der Stimme, denken, der hört es ja nicht. Für Gott sind solche Dinge überaus böse. Und wisst ihr, was das ist? So, dieses Handeln? Wir werden das nächste Mal sehen. Das ist ein schrecklicher Ausdruck, der mir da in den Sinn gekommen ist, aber es meint genau das. Genau dieses Handeln ist der Missionsbefehl Satans. Er sucht Menschen einzufangen, die diesen Missionsbefehl für ihn ausführen. Und die Schrift sagt hier, es ist unvermeidbar, ihr Lieben, dass in eurem Leben, in unserem Leben, das immer und immer wieder kommt. Und es wird uns zur Herrlichkeit gereichen. Es wird zum Guten führen. Und dann werden wir sehen, die Verknüpfung davon, darum habe ich mitgelesen, habt Acht auf euch selbst, dass wir nicht selber zu Fallensteller werden. Die größte Gefahr, die größte Ursache, zum Fallensteller selber zu werden, wird dann in den Versen 3 und 4 genannt. Und das ist die Unvergeblichkeit. Nicht vergeben. Gläubige, die nicht vergeben, werden unweigerlich in die Schlinge Satans gelangen und zu Fallenstellen werden. Gläubige mit einem verletzten Stolz, die nicht vergeben werden wollen, werden unweigerlich zu dem, was hier gesagt, so gewarnt wird vom Herrn. Wehe, wehe. Habt Acht auf euch selbst. Wir wollen dann auch in den nächsten Predigten noch etwas näher uns intensiver befassen mit der Vergebung, weil es so entscheidend wichtig ist. Mit der Vergebung, dass wir ein vergebendes Herz haben. Möge der Herr Gnade geben, dass wir sein Wort aufnehmen und umsetzen und hören. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, vor deinem Wort, vor deiner Liebe. Herr, ja, lass uns sein und werden wie Lazarus, der Ja sagt zu deinem Weg, der alles empfängt, was uns begegnet, weil wir wissen, es kommt vom Herrn. Es sind seine Liebesabsichten dahinter. Es ist sein Werk, es ist sein Formen, es ist der Weg zur Herrlichkeit. Herr, ich bitte dich, dass du ein jedes von uns stärkst innerlich und ihm ein Ja schenkst zu deinen Wegen. Ein Ja zum Ausharren im Glauben. Ja, wir wollen festhalten, wir wollen ausharren, Herr, und Ja sagen zu deinen Wegen. Wir sehen auf die Herrlichkeit. Wir sehen auf die ewige, gewichtige Herrlichkeit. Und wir wissen, dass das Jetzige überaus kurz und leicht ist im Verhältnis zu der ewig gewichtigen Herrlichkeit. Herr, stärke ein jedes und gib du Gnade, dass wir auch uns, unsere Beziehung zu dir überdenken, dass wir dich suchen, dass wir deine Liebe tiefer aufnehmen können in uns, Herr. Du bist so treu und gnädig und gib uns ein vergebendes Herz, ein Herz, das erfüllt ist mit deiner Gnade, mit deinem Erbarmen, Herr. Amen.